Hallo und herzlich willkommen zu Changemaker, dem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter von und mit Gerald Ziegler. Es erwarten Sie inspirierende Gespräche mit Visionären und Vorreiterinnen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Alles Zukunftsgestalter, die für glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden, enkeltauglichen Arbeitswelt brennen. Unsere heutige Changemakerin,
Christel Lieben. Herzlich willkommen und einen schönen Tag, liebe Christel. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf, in deinem wunderbaren Haus in der Nähe von Mondsee und dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein Podcastgespräch aufzunehmen.
Ja, ich sitze ja gern mit dir zusammen.
Schön, das freut mich.
Und ich spreche auch gern mit dir.
Das ist schön. Ja, liebe Christel, am Beginn meiner Podcast ist immer die Frage, wer ist denn dieser Mensch, der mir gegenüber sitzt? Wie würdest du dich denn so beschreiben, wie du dich entwickelt hast in den Jahren? Und vielleicht darf man das auch sagen, es sind schon einige Jahre.
Ja.
Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählst, was dich da so ausgezeichnet hat in deinen Lebensjahren, was würdest du da sagen?
Schau mal, also das Erste ist, und das ist ein Riesengeschenk, dass ich in einer Familie geboren bin und aufgewachsen bin, wo sich alle lieb gehabt haben. Mhm. Also meine Eltern haben sich geliebt und in dieser Liebe waren mein Bruder und ich sehr geborgen. Und mein Bruder und ich haben uns auch sehr lieb gehabt. Leider lebt er nicht mehr. Aber das war, ich bin der Liebe und in der Liebe leben als erstes begegnet, ohne sie zu benennen. Aber es hat mir ein tiefes Vertrauen ins Leben gegeben. Weil in irgendeiner Weise habe ich mir eingebildet, so ist es überall. Bis ich dann hinausgegangen bin in die Welt. Und da war es nicht überall, aber es war doch, der rote Faden der Liebe ist nie abgerissen. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass ich das meinen Eltern zu verdanken habe. Weil, wie komme ich sonst drauf? Weiß ich nicht. Mhm. Und und dann habe ich auch einen unglaublichen Freiraum bekommen, um mein Leben in die Hand zu nehmen. Und ich wollte zuerst Regie machen. Also bin ins Reinhardt-Seminar gegangen und dort mit Bomben und Granaten durchgefallen. Dann wollte irgendjemand mich dort für einen Film kriegen. Dann haben die Aufnahmen gemacht. Und dann wollten sie den Film mit mir drehen. In der Jury saß ein Filmmensch da. Mhm. Und dann ist mein Vater in der Früh bei mir aufgetaucht und hat gesagt, bitte Christi, geh nicht zum Film. Sofort habe ich den Film abgesagt. Und ich glaube auch gut, weil ich wäre gar nicht begabt gewesen dafür. Ja. Also der hat mich insofern gerettet. Dann bin ich in die Theaterwissenschaft gegangen, um eben Regie zu lernen, aber über eine andere Achse. Und war komischerweise waren mehrere Lehrgänge in einem Vortragssaal, also in einem Vorlesungssaal, und da saß der Peter Matic und der Gwaltinger drinnen, die da irgendwie ein bisschen was gelernt haben, aber schon ausgelernt waren und ich war ganz am Anfang. Und dann kam die Ungarnkrise und dann habe ich alles fallen lassen und habe in Dreiskirchen gearbeitet. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, da zu sein für Menschen, die in höchster Not sind. Und da habe ich gemerkt, das, glaube ich, ist mein Weg. Und in der Schule, in der letzten Klasse, im Gymnasium, in der letzten Klasse, kam ein Berufsberater und hat uns Tests gemacht. Und damals wollte ich schon mit Menschen arbeiten, das habe ich gewusst, aber dann wieder. Übers Theater wollte ich es dann machen. Also wie auch immer, das war sehr schön, diese Arbeit in Dreiskirchen. Das war doch 1,5 Jahre, glaube ich. Und der ganze Prozess von Menschen, die immer noch nachkommen, ich bin dann auch an die Grenze hinuntergefahren und in der Nacht und habe sie geholt, weil da hat es eine unglaublich stille Post gegeben. Mhm. Mit dem, aha, da sind, kommen wieder welche, die sind dort und dort. Und dann habe ich sie geholt. Dieses bisschen Abenteuer war auch schön. Und dann war das vorbei. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und mit ihm gemeinsam 8 Jahre lang die musikalische Jugend betrieben. Also er war der Organisator und ich war an seiner Seite und habe also mitgearbeitet. Und das war eigentlich die Zeit, die schönste Zeit in meinem Leben, mhm. weil das war in, also Mitte der 50er Jahre und also 56, 57, 59, 60 so. Und es war ja diese ganze Depression des Krieges lag noch über Wien. Mhm. Und dann plötzlich hat die Kunstszene diesen dunklen Deckel gesprengt. Weil es war sehr viel moderne Musik. Es waren sehr viele neue Ideen. Und dann waren gleichzeitig auch in der Malerei, das waren die fantastischen Realisten, die mir weniger gefallen haben, aber sehr nett waren. Mhm. Und dann die Schreiberlinge, also die H.C. Artmann und so. Also wir waren eine Kulturmafia. Wir haben uns ununterbrochen getroffen, haben Feste gemacht, haben ausgetauscht. Und es war einfach wunderbar, wie das Publikum reagiert hat auf unsere Musikangebote. Einerseits haben wir konservative Sachen gemacht, andererseits moderne. Und ausprobiert, was man modern bringen kann, so die ersten modernen Kompositionen nach dem Krieg. Und es war wirklich wie ein Sprühregen in die Luft, weil alle so erleichtert waren, so befreit haben, so übermütig waren. Mhm. Und das war, und wir haben uns alle untereinander sehr gut verstanden. Und das war einfach herrlich. Wir haben nur in Kultur gebadet, die ganze Kriegsbewältigung, Vergangenheitsbewältigung haben wir nicht mitgekriegt, mhm. weil wir sind in das Neue hineingegangen. Mhm. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Dann ist leider wir haben geheiratet und dann haben eine wunderbare Tochter bekommen. Und dann war meine Ehe leider auseinander und ich bin aus dem Ganzen rausgegangen. Und dann bin durch Zufall dann ein Freund, der seine Goldschmidt-Werkstatt aufgemacht hat, hat gesagt, kannst du nicht das Büro machen? Ich weiß nicht, wie man das macht, das Aufbauen und so. Und dann bin ich halt dort hingegangen. Und dann habe ich immer zu den Goldschmieden geschaut. Und dann war mal ein Entwurf, also die Stadt Wien hat Entwürfe, die Goldschmiede angeschrieben, sie sollen Entwürfe bringen für eine Ausstellung oder für einen Wettbewerb oder so. Und dann hat mein Chef gesagt, ja, du kannst ja auch zeichnen, ich habe auch gezeichnet. Und dann, einige Zeit später, hat das Telefon geläutet bei uns in der Werkstatt und mein Chef ist hingegangen und hat gehört, dass ein Entwurf hier gewonnen hat. Mhm. Und dann war es meiner.
Nein, wie cool.
Und dann bin ich also übergegangen und bin vom Büro in die Werkstatt gewechselt und habe Goldschmied gelernt, mhm. bin in die Berufsschule gegangen, was sehr lustig war, weil ich war mit 27, 28 und die waren alle 14. Mhm. Mhm. Und es war sehr viel Spaß dort. Mhm. Und dann habe ich den Meister halt erworben, früher oder später, und dann habe ich eine eigene Praxis gehabt. Eine eigene Werkstatt. Mhm. Und dort habe ich dann Schmuck gemacht und offenbar hat es den Leuten gefallen. Ich habe viel verkauft und habe auch Preise gemacht. Und dann haben die Leute aber nicht nur Schmuck gekauft, sondern mir ihre ganze Seelengeschichten mhm. dargelassen. Und dann war ich wieder dort, wo ich ursprünglich wollte. Mhm. Und dann habe ich parallel dazu angefangen, Ausbildungen zu machen. Ich habe gewusst, das ist wirklich meines. Und ich weiß noch, an einem Tag, da habe ich nach Jahren Goldschmiederei, habe ich einem Kollegen, der frisch angefangen hat und kein Geld hatte, dem habe ich meine ganze Ausrüstung, meine Praxis, man hat ja auch Maschinen, mhm. den Drahtzug und Walzen und solche Sachen. Und habe dem das geschenkt. Und der ist mit so einem Tieflader gekommen, das alles geholt. Und ich habe sehr gern dann die Haustür zugemacht. Das ist jetzt, dieses Kapitel ist abgeschlossen und war schon mitten in Ausbildungen.
Okay.
Und dann habe ich mehrere Ausbildungen gemacht und habe schon angefangen dann praktisch zu arbeiten langsam. Unter Supervision noch und dann immer selbstständiger. Mhm. Und dann, zuerst habe ich noch andere Sachen gemacht, also Katadymes Bild und was habe ich noch gemacht? Eine Stimmausbildung, Stimmkörperausbildung und dann letztlich die systemische und das war dann meine Heimat. Mhm. Mhm. Und in dieser Heimat bin ich geblieben. Mhm. Und gleichzeitig habe ich angefangen, Zen-Meditation zu machen. Mhm. Und eigentlich hat sich mein ganzer Weg aus der Zen-Meditation entwickelt, nämlich mein Berufsweg. Alles, was mir im Leben eingefallen ist und was ich dann gestaltet habe, ist in der Meditation gekommen. Ich habe nie sehr viel nachgedacht, sondern bin gesessen, habe meditiert und dann ist es so hochgepoppt. Und ich habe alles, bis jetzt ist es so, wenn mir was Neues einfällt, dann ist es rund um die Zen-Meditation. Und ich habe dann einen wunderbaren Meister gefunden, den Nagaya Roshi. Da bin ich so lange hingegangen, bis er nicht mehr kommen konnte. Und habe dann in seinem Sinn irgendwie weiter meditiert, oder mhm. auf meine Art. Und bin geführt aus der Stille des Zen. In all dem, was ich entwickelt habe, in meiner Arbeit, in meiner therapeutischen Arbeit. Das hat sich alles in der Stille mir gezeigt. Mir ist es einfach eingefallen. Also mir gezeigt, das klingt so dramatisch, sondern es ist mir eingefallen.
Ja, das ist ein cooles Wort. Eingefallen.
Ja, ja.
Also wenn man das Wort sich auf der Zunge zergehen lässt, dann fällt es einem...
Dann fällt es einem rein.
Hinein.
Und so ist es auch.
Genau.
Ja. Und es ist immer noch so. Ich denke nie nach, es fällt mir ein. Plötzlich ist es da. Entweder weil es ein Klient braucht oder weil ich darüber nachdenke, also nicht nachdenke, sondern mir Szenen herhole, mhm. von die ich gearbeitet habe und dann fällt mir was dazu ein. Also doch nachdenke letztlich. Mhm. Aber nicht lang, sondern ich schaue meine Szene an und sage, ah ja, das. Oder ich höre ein Wort von einem Klientin, eine Bitte oder so. Und schon ergibt sich etwas, was ich tun kann. Also eins meiner, was mich besonders im Moment sehr freut, dass ich eine Traumaarbeit entwickelt habe. Und das verdanke ich auch einer Klientin, weil die hat in einem Seminar gesagt, ich möchte so gerne an meinen Ursprung. Und dann habe ich gesagt, na, dann müssen wir den Zeugungsaugenblick stellen. Das haben wir getan. Und dann hat sich heraus, und der Zeugungsaugenblick hatte erstaunlicherweise Schmerzen. Und dann habe ich gedacht, also da muss man jetzt schauen, was ist da los. Und da war ein Fluchtschicksal von der Vaterseite. Mhm. Das haben wir geregelt, gelöst oder halt befriedet. So. Man kann sie nicht lösen, aber befrieden. Und der hat sich immer noch gewunden. Und dann habe ich getestet, ist es persönlich oder kollektiv? War es kollektiv? Mhm. Und dann war es ganz fürchterlich. Es war, wie ich gesagt habe, kollektiv, wurde der Raum eiskalt. Mhm. Die Klientin hat sich den Pullover über den Kopf gezogen und wir haben gewusst, das ist eine unglaubliche Geschichte dahinter. Ich habe aber niemanden in diese Rolle stehen lassen, sondern habe einen Sessel genommen und diese Geschichte da drauf gelegt und dann es aus ihr heraus gefiltert, mhm. indem sie ihre Zellen entleert, weil es ist ja alles Zellerinnerung. Mhm. Wir tragen das ja als Zellerinnerung mhm. mit. Und am nächsten Tag hat sie mir erklärt, es geht ihr so wunderbar wie noch nie. Also das heißt, wir haben ihr wirklich was rausgenommen und das hat sich bewährt. Und daraus habe ich dann auch ein Format gemacht mhm. und habe es jetzt auch in Berlin gemacht. Mhm. Und es ist unglaublich wirksam. Mhm. Also was da auftaucht, es ist harte Arbeit, mhm. weil es tauchen Wahnsinnsgeschichten auf, besonders in Berlin, in Deutschland, mhm. sind diese ganzen Fluchtschicksale aus Schlesien und so, aus mhm. diesen Regionen und die Folgen davon in der Familie. Also es ist eine harte Arbeit, aber eine Arbeit, die sich auszahlt. Und so sagt immer irgendein Klient etwas und dann kann ich was daraus machen.
Mhm. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht genau wissen, wovon du gesprochen hast, das ist die systemische Aufstellungsarbeit,
ja.
Die Familienaufstellung,
ja. Ja,
die
ja.
Man natürlich auch im unternehmerischen Zusammenhang auch vornehmen kann.
Und ja, kann. Ja. Ich habe bei Matthias Wager gelernt.
Mhm. Ah, ja.
Und dann... Aber ich habe vorher schon gearbeitet. Ich habe es mir mal angeschaut, weil ich hatte eine Klientin, die psychotisch war und ich habe sie aus der Psychose geholt. Jetzt wollte sie, dass ich mit ihr in eine Aufstellungsseminar, ich habe damals noch nichts gewusst davon, mitgehe, damit sie kippt, ich da bin. Und da bin ich mitgegangen, habe zugeschaut. Das war der Reinhold Wildner, einer der ersten Hellinger Schüler in Wien. Und dann habe ich geschaut, wie er es gemacht hat und dann bin ich hinausgegangen, habe es auch gemacht, über Jahre.
Ja.
Und dann bin ich erst zu Matthias gekommen. Mhm. Und jetzt ist es einfach, also es ist mein ganzes Glück, das zu arbeiten. Mhm. Wirklich mein ganzes Glück.
Ich würde gerne den Bogen jetzt zurück wieder spannen, nämlich zu diesem Eingefallen.
Ja.
Weil ich denke, das, was du sagst und auch was du mit dieser Aufstellung erzählst, ist ja, dass letztendlich es immer um Energien geht, immer um kollektives Wissen im Feld. Und wir aber in der Wirtschaft ganz oft das Gefühl haben, dass wir etwas tun müssen. Wir müssen immer wieder agieren und immer reagieren. Und wir haben immer dieses Gefühl, dass der Mensch alles Bestimmende ist und alles bestimmen kann. Und ich glaube, dass wir, oder ich glaube und ich hoffe vor allem auch, dass wir jetzt an eine Stelle kommen, wo wir merken, dass es einfach so nicht ist. Mhm. Sondern dass einfach, und dein Bild auch, das du erzählt hast, wie die Kunst den Deckel gesprengt hast, dieses Wort, also dieses Bild, finde ich so toll. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ob wir nicht jetzt auch in einer Phase leben, wir haben jetzt zwar den Krieg nicht hinter uns, wir spüren ihn rundherum, aber ob wir nicht auch eine Bewegung brauchen, wo wir wieder jetzt den Deckel sprengen können, dieses Machertums, dieses wir müssen tun und wir beherrschen die Erde und wir sind die Herrschaft von allem, dieses Gedankengut, dass wir das wegsprengen müssen und in eine neue Bewusstseinsebene kommen. Mhm. Nämlich die Bewusstseinsebene, dass wir ein Teil der Natur sind und dass wir alle lebendige Wesen sind. Mhm. Und dass wir, und jetzt bin ich wieder bei deinem Grundthema, einfach aus der Liebe kommen und die Liebe sind.
Ja, ja.
Oder?
Ja. Ich sag dir, wie mein Weg war mit der Liebe. Es war, also erstens einmal bin ich eben in der Liebe aufgewachsen. Mhm. Und das war einfach ein wahnsinniges Geschenk. Das heißt, ich habe allem vertraut. Es wird alles gut. Ich habe nie gezweifelt, wenn ich was angestartet habe, habe ich nie gezweifelt. Weil ich getragen war von dem Vertrauen meines Vaters eigentlich. Und dann war ich glaube, es war 88, war ich in Hannover. Und da war ein Kongress, der hat Geist und Natur geheißen. Und da waren Quantenphysiker, die Crème de la Crème. Und da, mit ihnen haben geredet die großen Meister der verschiedenen Religionen, also buddhistisch und christlich auch. Also es waren unglaubliche Gurus dort, in unterschiedlicher Weise. Riesige Bomber eigentlich, unglaublich. Die haben einen riesen Saal in Bann gehalten mit dem, was sie gesagt haben. Aber was mich, erstens einmal war dann dort auch der Steindl Rast als junger Mann, ganz schmal, ganz zart, ganz zerbrechlich und hat diesen Raum, den vorher ein Bomber gefüllt hat, hat er ganz zart in seine Hände bekommen. Mm. Ganz zart. Das war wunderbar.
Wow.
Und dann kamen die Quantenphysiker und die haben alle das Gleiche gesagt, auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn sich alles auflöst, ist nur mehr die Liebe da. Mhm. Also der Hans-Peter Dürr hat das geschrieben, der Einstein hat es geschrieben. Also sie, und dann hat es ein Kultbuch gegeben, das ich verschlungen habe. Das hat geheißen, von einem ungarischen Journalisten geschrieben, das hat geheißen, der Tanz der Bulli-Meister. Mhm. Und da ist es auch, da kommen Meister aus dem Osten und gehen zum CERN, zu diesem in die Schweiz. Mhm. Und die plötzlich kommen auf dieselbe Ebene, was die meist aus dem Osten wissen, haben die im CERN letztlich auch geahnt. Also dieses Zusammenfließen von Ost und West zu einem scheinbar Wahrheitsgebäude. Diese Liebe, die einfach der Grundstoff der Schöpfung ist. Und diese, das hat mich so berührt, diese Wissenschaftler, die da gestanden sind und Tafeln vollgeschrieben haben und dann irgendwann gesagt haben, das ist dann, was bleibt, ist die Liebe. Mhm. Und das habe ich mir dann so langsam auch wieder in der Meditation zu eigen gemacht und habe dann selber ein sehr intensives Erlebnis gehabt. Ich habe zu viel gearbeitet und bin dann herzkrank geworden und war in der Nacht allein in meiner Wohnung. Mein Herz hat getobt. Ich war so schwach, dass ich nicht aus dem Bett aussteigen konnte und hatte panische Angst. Mhm. Und das Herz hat meinen Brustkorb geschüttelt. Das war einfach furchtbar. Mhm. Und dann habe ich an einer Stelle in meiner ganzen Ratlosigkeit habe ich zu meinem Herzen gesagt, ja, du bist eine Stimme von mir und ich höre dich und ich nehme dich an. Und in dem Moment hat sich das Herz beruhigt und in diesem Wahnsinnsgehämmere ist die Liebe eingeflossen, in einem Schwall. Und da habe ich gedacht, aha, wenn ich ja sage, dann kommt die Liebe. Und ab da habe ich sie in meine Arbeit integriert. Und zwar so, dass ich sie als Person in die Aufstellungen hineinstelle. Also die Aufstellarbeit hat ja Repräsentanten im Raum stehen, die das Thema verkörpern. Und dann arbeitet man mit diesem Thema bis zur Lösung. Und wenn komplexe Themen sind, dann muss man endlos lang herummanövrieren und so weiter. Und dann lasse ich die Liebe dazu stellen und dann wird der ganze Raum weich und die Lösungen kommen wie von selbst. Es ist unglaublich. Und ich kann die Liebe, ich arbeite in verschiedenen Städten in Deutschland, in der Schweiz, in Wien auch, wo immer ich bin, auch in welcher Gesellschaftsklasse oder Ebene ich arbeite, manchmal so, manchmal mehr so, mehr Wissenschaftler, mehr andere, egal, wer diese Liebe repräsentiert, sie wirkt immer. Und das heißt, jeder hat den Zugang zu dieser Qualität und kann sie verkörpern. Und das ist für mich so unglaublich. Sie ist einfach in uns allen, dieses Wissen ist in uns allen drinnen. Die Liebe führt mich durch die Arbeit. Und jetzt ganz banal gesprochen, bevor ich mir da komplizierte Texte anhöre, stelle ich die Liebe hin und alles wird einfach. Mhm. Und die Lösung kommt. Mhm. Und vielleicht eine andere als gedacht. Das gibt es auch.
Jetzt liegt mir die Frage auf der Zunge, wenn du das so erzählst, dann denke ich, das ist ja völlig klar und normal.
Ja, ist normal.
Aber warum haben viele Menschen, ich möchte nicht sagen Angst vor der Liebe, aber ein verklärtes Bild über die Liebe? Denn wenn ich, zum Beispiel habe ich auch in meiner Führungsrolle in der Schweiz erzählt, dass ein Wert, den wir dort verkörpern, in der Kultur die Liebe ist, dann ist einer zu mir gekommen und sagt, du Gerald, es ist okay die Liebe, aber die habe ich zu Hause. Und da bin ich in der Arbeit, da habe ich mit der Liebe nichts am Hut. Das passt irgendwie für mich nicht zusammen.
Ja, Sie missverstehen das völlig.
Genau, ich habe dann das versucht zu erklären, was meine Sicht, meine Definition ist der Liebe. Ja. Aber warum haben wir uns in, glaube ich, einem großen Teil der Gesellschaft so getrennt von der Liebe?
Naja, getrennt, ich glaube, jeder braucht sie. Mhm. Jeder, es ist die Nahrung, unsere Grundnahrung. Mhm. Und jeder sehnt sich danach. Aber es gibt, weil sie eben nicht so greifbar ist, wird sie verzerrt und man kriegt eine Wut drauf, weil die Liebe nicht kommt oder weil er das Mädchen oder das Mädchen den Mann nicht erreicht oder wie auch immer. Und weil sie verkitscht wird auch mit so vielen Sachen, mit Filmen und Herzerlmalereien. Das ist alles wunderbar. Mhm. Aber es ist nicht die Liebe. Mhm. Und diese Liebe, die das Universum trägt, ist der Grundstoff des Universums. Und unsere Liebe, unsere persönliche Liebe, ist ja eine Kristallisationsform dieser Liebe. Und wir sind in meiner Wahrnehmung, also meiner beschränkten Wahrnehmung, muss ich sagen, sind wir alle aus dieser Liebe entstanden. Weil Liebe ist eine kreative Kraft. Und jeder von uns wird aus der Liebe erfunden, mhm. nicht erschöpft, geschöpft.
Geschöpft.
Geschöpft. Und da entsteht dann das, was ich anfängliche Gestalt nenne, also ein Grundbild, unsere Potenzialität. Ich habe das zu meinem Erstaunen beim Hans-Peter Dürr gefunden, der von der Potenzialität redet. Mhm. Und wir haben sozusagen ein Grundmaterial gekriegt von der Liebe und es geht jetzt darum, das zu verkörpern und zur Reife zu bringen. Und da gibt es von Aristoteles eine Geschichte, die Causa Finalis heißt das. Also er hat verschiedene Sachen, aber das auch, wo er eigentlich sehr modern schildert einen Architekten, der ein Haus entwirft und dann wird es gebaut und dann ist es fertig. Also der Entwurf, unser Entwurf, wird dann so verarbeitet, bis wir möglichst viel von dem, was wir sind, verkörpern. Mhm. Und das ist alles der Weg der Liebe. Mhm. Nur es ist so, die wenigsten Leute schließen sich dran an diese Liebe. Sie suchen Anerkennung und Zuwendung, das ist auch völlig klar, oder Partnerschaft. Aber die Grundliebe suchen sie nicht. Und dann kommen sie nicht in diese Tiefe, in diesen tiefen Frieden. Wenn man an der Hand der Liebe durchs Leben geht, und bei mir ist das jetzt schon seit längerer Zeit der Fall, hat sich so ergeben, dann ist alles von der Liebe getragen. Und alles, was geschieht, macht einen Sinn, wenn es auch noch so schrecklich ist. Einen Sinn, den wir im Moment nicht verstehen, aber der da ist und der letztlich alles wieder zur Liebe zurückführt. Mhm. So, also wenn mir da jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe den Ukraine-Krieg und die Folterungen machen Sinn, das ist entsetzlich. Das ist furchtbar. Aber trotzdem ist das alles von der Liebe getragen. Mhm. Alles, was geschieht. Die Liebe trägt, aber mischt sich nicht hinein. Mhm. Alles ist getragen.
Was du zuerst gesagt hast, da kommt mir das Bild von Anerkennung und so. Ich denke, dass wir ganz viel im Außen sind,
ja,
und nicht bei uns selbst.
Natürlich.
Und die Liebe findest du nicht im Außen. Manche versuchen es im Außen zu finden,
ja,
scheitern dann in Beziehungen.
Oder es geht gut.
Aber letztendlich, glaube ich, die wahre Liebe kannst du nur in dir selber finden.
Aus dir selber.
Oder aus dir selber heraus
leben.
Ja. Genau.
Ja. Es ist die wahre Liebe. Was ist die wahre Liebe?
Ja,
es ist die Urform der Liebe, ja, die eben alles möglich macht. Und alles, auch das Schrecklichste, trägt. Also wenn jetzt Israel alles bombardiert und der Iran und so weiter, überall ist die Liebe dabei, nur wird sie nicht gesehen.
Genau. Mhm.
Aber trotzdem, also die aus dem Ersten Weltkrieg gibt es ja unglaubliche Geschichten, dass es mitten im Schrecken Menschen gibt, die sich an diese Liebe anschließen und völlig anders reagieren dann. Menschen retten oder Menschen verstecken oder wie auch immer. Es gibt ja auch Geschichten, dass Nazi-Offiziere Menschen gerettet haben.
Ich wollte gerade sagen, auch vom Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Oder auch der Viktor Frankl.
Ja,
letztendlich,
ja,
er spricht zwar nicht von der Liebe, aber letztendlich
ist das
natürlich auch das Thema.
Ja.
Er sagt, auch wenn es einen Sinn hat, dass ich da in diesem KZ bin,
ja,
dann habe ich das. Ja.
Ja. Und in dem Moment, wo das, was geschieht, einen Sinn hat, mhm. auch wenn man es im Augenblick nicht erkennt, mhm. ist man schon getragen und mhm. kann weitergehen, mhm. weil es Sinn macht. Es gibt einen schönen wienerischen Spruch, im Rückblick werden alle Straßen gerad. Das ist so. Das ist so.
Okay. Mhm.
Und was wollte ich? Also die Aufstellarbeit zum mhm. Beispiel ist für mich aus der Liebe, also die da noch gar nicht steht, aber nur wie sie abläuft, ist für mich die beste Form, die einzig mögliche Form einer Gruppenarbeit. Ja. Und zwar in der Aufstellarbeit stellt sich jeder zur Verfügung mhm. und geht durch Schmerzen, körperlich und seelisch, für jemand anderen. Also jeder hilft jedem. Und es wertet niemand. Mhm. Und es endet in der Liebe. Weil alles bejaht wird. Solang, bis die Lösung da ist. Mhm. Oder wenn es nicht bejaht werden kann, wird es weggegeben, aber auch wieder in die Liebe, damit es heilen kann. Mhm. Also diese Form des Miteinanders, diese Kommunikationswege in einer Aufstellung sind für mich das Beste, was man tun kann. Mhm. Stellen Sie sich vor, oder stellen Sie sich vor, Politiker würden das tun. Mhm. Jeder steht für jeden und es wird nicht gewertet.
Ja.
Und zwar rückhaltlos steht mhm. jeder für jeden, ohne zu überlegen.
Eben, das ist das Spannende bei der Aufstellung. Da erlebst du Emotionen, Gefühle, die eigentlich unvorstellbar sind, wenn du als Repräsentant für ja. irgendeine Person oder
und die gar nicht Position. Deine sind.
Genau.
Du erlebst ja. es für jemand ja. anderen. Ja. Und letztlich durch dieses Erleben machst du es dem anderen bewusst und so kann es sich lösen.
Genau. Und ich glaube, wir haben uns gerade auch im wirtschaftlichen Umfeld von diesen Energien abgetrennt. Wir versuchen nur mehr auf der rationalen Ebene zu agieren, ja. obwohl es auch nicht geht. Wir sind ja immer emotionale Wesen.
Ja.
Aber trotzdem glauben wir müssen alles vernünftig lösen, wir müssen alles belegen, wir müssen alles nachkontrollieren und nachprüfen. Und nur wenn wir es kontrollieren und messen und angreifen ja. können, dann ist es real. Ja. Und daher glaube ich, oder da haben wir uns in eine Sackgasse begeben, was das Ganze...
Das kann sein, ja.
ja.
Es gibt auch eine Phobie vor allem, was möglicherweise esoterisch ist.
Mhm.
Ich habe mal auch für eine Firma, ich weiß nicht, was ich dort gemacht habe, aber jedenfalls habe ich eine Aufgabe dort gehabt und mhm. musste ein Abstraktum schreiben, mhm. damit die wissen, was ich machen werde. Und dann kam das Wort Tiefe vor. Das musste ich streichen, weil das ist doch esoterisch. Also diese Phobie, ins Esoterische abzugleiten, mhm. ist ganz groß und ist zum Teil auch berechtigt, weil es so viel Schmarrn auf dem ja. Gebiet gibt. Also ein Pseudoschmarrn.
Mhm.
Und das ist irreführend und schrecklich. Und wenn man sich nicht auskennt in der Szene, oder in der Kommunikation mit anderen Leuten, dann fällt man auf sowas rein unter Umständen.
Ja, und ich glaube, dass die Menschen auch ganz oft eben in diesem Unternehmerischen Ängste haben. Ängste haben, genau zu ihren Gefühlen zu kommen oder diese Gefühle zu äußern oder die Gefühle zu zeigen
ja.
oder wie auch immer. Und ich glaube, wir haben uns ganz viele Masken angelegt,
ja.
ganz viele Muster angeeignet, ja. ganz viele Dinge, damit wir uns von unserem eigenen Sein einfach lösen oder es nicht wahrnehmen oder nicht dazukommen und damit wir funktionieren können.
Ja, und gesehen werden.
Und dann auch gesehen werden,
ja.
genau.
Ja. ja. Du, ich war mit einem Kollegen einmal, da hat eine deutsche Firma, hat uns angeschrieben, ob wir dort arbeiten könnten. Also beratend, aber mit Aufstellungen. Und dann sind wir dahin und da saß der ganze Vorstand. Erstaunlicherweise haben sie alle den Hitlerschnitt gehabt.
Mhm.
Diese okay. Scheitel und dieses herüber. Oder die meisten von ihnen.
Mhm.
Das war sehr komisch. Und das waren Nachkommen von einer alten Riesen-Nazi-Unternehmen.
Mhm.
Und das war noch im System.
Wahnsinn.
Ja. Mhm. Und dann haben sie uns angehört und haben genickt. Und dann haben sie gesagt, können wir dabei unser Gesicht verlieren? Und dann habe ich gesagt, nein, es ist nur ein anderes Gesicht gering. Nein, das wollen wir nicht. Mhm. Mhm. Die haben sich sehr deklariert.
Mhm. Mhm. Ja, und das erlebe ich schon auch in Unternehmen. Ich habe zum Glück ganz viele Unternehmen, die offen sind für diese Themen. Mhm. Aber ich spüre schon auch bei einzelnen Menschen, auch in den Systemen, dort eine große, ich sage jetzt mal, eine Vorsicht.
Ja.
Und diese Vorstellung auch, da könnte ich eben ein anderes Gesicht bekommen oder könnte ich was anderes entdecken, mhm. das ist ganz oft, haben sie einfach Angst davor.
Und auch Angst vor den eigenen Emotionen.
Ja, genau. Umgekehrt, was ich schon auch erlebe, dass viele von diesen Vorständen oder Managern im Privaten sehr wohl so etwas machen, ja. weil sie dann in einer anderen, geschützteren Umgebung
ja,
sind
ja, und sich vor und den anderen Menschen
Kollegen,
sind.
Genau, sind sie andere Menschen und sie müssen sich vor den anderen Kollegen nicht rechtfertigen, ja, warum ja. sie jetzt so etwas
oder so.
Machen oder
ja.
blamieren. Genau.
Ja. Ja. Mhm. Und da gibt es dann manchmal in Gesprächen eine zauberhafte Nähe auch. Wenn man nur mit zu zweit redet, mit so jemandem, dann kommt der Mensch ganz behutsam und sehr zerbrechlich an die Oberfläche. Mhm. Das ist so berührend. Mhm. Wirklich, also Leute, die da stehen und wahnsinnig viel bewegen, und dann kommt so ein zarter Mensch heraus.
Ja, und wenn einmal ein Teil seiner Hülle, seiner Maske oder seiner Rolle ablegt, dann sieht man und dann spürt man den Menschen.
Ja, ja.
Ja, mein Thema ist ja, ich möchte gerne lebenswerte Arbeitswelten gestalten. Mhm. Und was könntest du mir so als Idee mitgeben, wie ich die Liebe dort noch stärker, noch intensiver, noch präsenter einbauen kann?
Schau mal, wenn du die Liebe unsentimental schilderst, dass sie eben nicht Bussi-Bussi ist oder so, sondern dass sie der Grundstoff der Schöpfung sind, vielleicht das Wort Schöpfung wird auch nicht gehen, also die Grundstoff unseres Seins oder Lebens oder wie auch immer, wenn man nur, du musst nur in die Natur schauen, was da für Wunder geschehen. Oder jeder Mensch ist ein eigenes Wunder. Und das soll nicht die Liebe sein, die das macht? Ist doch blöd. Also wenn du eben es als die Grundmaterie, die eben alles trägt und die uns das Leben unendlich erleichtert. Mhm. Weil wenn wir das Gefühl haben, das, was wir jetzt erleben, macht Sinn, dann können wir hineingehen, auch wenn es schwer ist, und durchgehen. Wenn wir immer Ja dazu sagen, aber nicht in irgendeiner Weise in Fantasiewelten abgleiten, sondern konkrete Pläne haben und die dann mit einem inneren Ja. Man kann sich auch vorstellen, dass man es immer wieder der Liebe übergibt, was man macht. Mhm. Das mache ich auch in meiner Arbeit. Da stelle ich dann eine Kerze auf oder vielleicht ist das in diesem Fall nicht gut bei euch, aber es ist, wird immer der Liebe übergeben und dann ebnen sich die Widerstände in den Menschen.
Mhm. Cool.
Wenn es diskret bleibt, in einem geschlossenen Rahmen, nicht? Also das ist dann, das passiert jetzt in diesem Raum und ich gehe damit nach Hause. Und da kann niemand ein Gesicht verlieren, weil wir, welches Gesicht auch immer wir haben, wir sind getragen. Mhm. Und alles macht Sinn. Und wenn es uns zerfällt, was wir da machen, dann hat es keinen Sinn gemacht. Dann macht es Sinn, dass es zerfällt.
Mhm, genau. Ja. Das ist so wie in der Natur.
So wie in der Natur.
Da gibt es auch den Prozess jetzt im Herbst, dass einfach die Blätter runterfallen und wieder Kompost werden, damit im Frühling wieder was Neues wachsen kann.
Ja, genau. Und das Erstaunliche ist, es gehen alle Ängste weg und das Leben wird so leicht und weich, wenn man mit der Liebe geht. Mhm. Weil man eben eigentlich immer in einer warmen, zugewandten Begleitung ist. Anders kann ich es nicht sagen.
Schön.
Es ist nur ein Entschluss, sich an das anzuschließen, ohne das Gefühl zu haben, ich wäre jetzt ein Weichei, es ist peinlich, ich mache einen Blödsinn oder so. Sondern es ist der Grundstoff, der jedem zur Verfügung steht. Ich wohne ja in einem Altersheim und da war auch irgendwie von der Liebe die Rede. Und dann eben auch, glaube ich, über einen Physiker. Und dann wurde so ein bisschen rumgeredet und dann habe ich gesagt, was ich ja auch da beim Seminar gesagt habe, ich gehe an der Hand der Liebe und das Leben ist leicht und warm und gut. Da sind diese Leute über mich hergefallen. Hör auf mit dem Kitsch, komm mit den Füßen auf den Boden, das ist doch alles Schmarrn. So.
Nein, wirklich?
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Also das war unglaublich. Mhm. Und das ist die Wut, glaube ich, eigentlich das nicht zu haben. Mhm. Mhm. Oder die Angst, kitschig, lächerlich und so weiter zu werden. Mhm. Aber die Liebe ist, hat die tiefste Würde, die es gibt, die Würde des, der Schöpfung. Also mhm. was kann da peinlich sein?
Ja. Mhm. Ja. Aber eben, wie gesagt, wir haben andere Vorstellungen und dann trauen wir
uns. Und die müssen alle erstmal runter.
Runter, genau. Mhm. Wie sagt der Gerald Hütter so schön, wir haben uns so verwickelt und wir dürfen uns jetzt wieder entwickeln.
Entwickeln, ja. Ja, völlig richtig. Mhm. Völlig richtig.
Ja, vielen Dank, liebe Christel. Du hast auch einen wunderbaren Roman geschrieben, den kann ich auch hier empfehlen.
Ja.
Die Anna, da kommt genau das auch vor, wo du auch schreibst, ganz in der Welt, man muss nur gehen.
Ja, und das genau ist ein Rilke-Satz.
Ja.
Man muss nur gehen, ist vom Rilke.
Ja.
Aber ich habe auch Die Liebe kommt aus dem Nichts geschrieben.
Genau, du hast viele Bücher geschrieben, wir werden sie dann auch verlinken.
Ja, aber über die Liebe sind die zwei.
Ja.
Die Anna und die.
Ja.
Und Die Liebe kommt aus dem Nichts.
Ja, liebe Christel, du hast ja auch zum Thema Liebe noch etwas ganz Besonderes entdeckt auch. Eine besondere, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sage, Form der Liebe, aber dass die Liebe, ja, frei ist. Was ist denn da dein Zugang?
Mhm. Du, das ist aus der Not geboren, weil ich habe, weißt du, wenn man in den Aufstellungen steht, dann ist man mitten im Feld des anderen und damit auch im Problemfeld. Und wenn man jetzt anfängt mitzuschwingen, dann kann das ordentlich an die Nerven gehen, an den Körper gehen. Weil wir bestehen aus 70% Flüssigkeit und Flüssigkeit reagiert, wie wir wissen. Und dann haben wir sozusagen die Themenkreisen in uns, die Themen, die wir bearbeiten. Und viele von uns haben Herzprobleme, viele. Mhm. Und ich eben auch sehr stark gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich hier, bin ich einmal in der Nacht aufgewacht und habe also eine Stimme in mir gehabt, die gesagt hat, die Liebe, also dass ich anders arbeiten soll. Und zwar eine Liebe verwenden, die frei von Mitgefühl ist.
Mhm.
Und ich war da ziemlich verblüfft, weil ich habe mir gedacht, wieso, Mitgefühl ist doch etwas sehr Wesentliches. Und habe gesagt, aber es ist doch, Mitgefühl ist doch wichtig. Und dann hat die Stimme gesagt, nein, frei von Mitgefühl. Und hat mir erklärt, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe das einfach gehört. Und zwar, dass die Erde auf eine, oder die Menschheit auf eine ganz große Krise zugeht. Und in dieser Krise müssen wir anders agieren. Und diese Liebe frei von Mitgefühl kommt aus dem Weltraum, aus einer Region, die eine völlig andere Zeiteinheit hat wie wir.
Mhm.
Das heißt, diese Energie kommt herunter und muss bei uns heruntergespannt werden auf unsere Zeit, die viel langsamer ist, sonst erschlagt uns das.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, und wie spannen wir das herunter? Und dann hat es geheißen, über das Herz. Und das war gerade, ich bin da gesessen, also gelegen im Bett mit gerade frisch behandeltem Herz. Und habe mir das so angehört. Und dann war es für mich eigentlich sehr einleuchtend. Und ich wurde gebeten, das zu verbreiten.
Mhm.
Und ganz langsam am nächsten Tag bin ich dann spazieren gegangen und habe mir das noch einmal hergeholt, was ich da so mitgekriegt habe. Und dann habe ich etwas sehr Seltsames gesehen. Ich war im Wald oben und habe runter auf den glitzernden See geschaut. Und dann habe ich plötzlich ich habe das dann Wasserlicht genannt, also ein flüssiges Licht, wo eine Gestalt drin war. Und ich habe einen Ruf gehört und bin dahin. Und habe geglaubt, da braucht jemand Hilfe. Und der hat sich aber in dem Wasser so wunderbar bewegt, so schön auch. Ein nackter Mensch, der da drinnen ganz frei sich bewegt hat. Und das war eben ein Bild der Liebe, frei von Mitgefühl. Und ich bin gestanden und habe ein trübes Glas Wasser in der Hand gehabt. Und das wäre mein Mitgefühl gewesen. Und dann habe ich verstanden, das ist das Richtige, das nicht. Und dann habe ich das angefangen zu verbreiten und habe unglaubliche Proteste geerntet. Was? Frei von Mitgefühl? Und die meisten Leute haben die Liebe nicht gehört, sondern nur frei von Mitgefühl. Und ich habe wirklich Proteste geerntet, wirklich erboste Proteste. Gut, ich habe es für mich umgesetzt und weiß jetzt, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Es setzt voraus, dass wir wissen, dass wir alle aus derselben Quelle kommen, also aus der Tiefe der Schöpfung und an die Liebe der Schöpfung angeschlossen sind. Das heißt, wenn jemand noch so arge Schicksale hat, dieser Mensch ist angeschlossen und von dort her kann er sich nähern. Und wenn ich jetzt hingehe zu jemandem mit Mitgefühl, dann stelle ich eine Hierarchie her. Der andere ist klein und arm und ich bin die Große, die was gibt. Und mit der Liebe frei von Mitgefühl sind wir auf Augenhöhe und Schulterschluss, wenn wir nebeneinander gehen. Wir sind gleich hoch. Der andere hat meinen ganzen Respekt und meine Liebe in der Bewunderung auch, durch welche Krise dieser Mensch geht, mutig hineingeht. Und wenn ich es mir als Begleitung gelingt, ihn an die Liebe anzuschließen, dann wird es dort sehr viel leichter. Wenn ich ihn mit Mitgefühl betüttel, dann kommt er immer mehr in das Gefühl, oh, ich bin so arm, ich bin so arm, ich bin so arm. Und das habe ich dann also ausgebaut und auch verbreitet. Es ist auch sehr verbreitet inzwischen. Und ich habe keine Herzgeschichten mehr gekriegt, weil ich nicht ins Mitgefühl gegangen bin, sondern in den tiefen Respekt vor einem Menschen, der durch eine Krise durchgeht. Und ich muss ihm helfen, die Wurzeln zu der Liebe zu finden. Dann kann er gut durchgehen. Das ist meine Aufgabe. Und dann ist es ein kreativer Akt. Das Mitgefühl ist nicht kreativ, weil das bremst den anderen in dem Gefühl, ich bin so arm.
Da stellst du
und
dich
schwächt auch den anderen.
Ja, genau, weil da stellst du dich über den anderen.
Da stelle ich mich über den anderen.
Genau.
Ja. Und sonst sind wir auf Augenhöhe.
Ja.
Nicht? Wir beide fußen in dieser Wurzel der Liebe und dieser Mensch geht eben gerade durch eine bestimmte Phase seines Lebens oder ihres Lebens und meine Aufgabe ist, ihn an diese Liebe anzubinden und ihm zu helfen, mit dieser Liebe weiterzukommen, durchzugehen.
Ja.
Und das hat sich auch sehr bewährt, sehr bewährt.
Ja. Das kann ich vom Coaching, von den Coaching-Gesprächen auch gut nachvollziehen.
Ja, siehst du.
Ja, sehr gut. Ja. Da sind wir nur wieder.
Und was mir wichtig ist, weil sagen immer wieder Leute, die Liebe ohne Mitgefühl. Das ist es aber nicht. Frei von Mitgefühl. Weil, hör dir mal einen Mustersatz an, ich sage dir, ich bin ohne Geld oder ich bin frei von Geld. Kannst du den Unterschied spüren?
Ja,
ohne Geld ist ein Mangel, frei von Geld ist ein Geschenk.
Genau, ja, das ist cool, ein cooler Vergleich.
Ich bin nicht gebunden.
Schön. Du hast ja noch ein schönes Bild auch da dazu mit dem Boot.
Deswegen
anschaulich es auch noch mal sehr gut. Und das kann man dann auch gut für die Führung verwenden.
Ja.
Möchtest du noch einmal das Bild erzählen?
Ja, wenn jemand kommt mit einem Problem, mit einem großen Problem, das ist wie wenn jemand in einem Boot schaukelt, irgendwo nahe am Ufer, weil er sucht ja Hilfe. Jetzt, wenn ich jetzt in Mitgefühl in sein Boot hineinspringe, dann schaukel ich mit ihm oder gehe vielleicht sogar unter mit ihm. Wenn ich am Ufer feststehe, angewurzelt an die Liebe und nur etwas hinreiche, wo der andere sich anhalten kann und ich dieses Boot langsam heraushole oder ans Ufer hole, sodass die Menschen aussteigen können. Mhm. Dann ist diese Schaukelei stabilisiert durch diese Stange oder was ich dann hinhalte. Und wir nähern einander an und dann ist der Mensch mit mir oder diese Menschengruppe auch bei mir auf dem sicheren Boden der Liebe. Mhm. Wenn ich reinspringe, hat das überhaupt nichts.
Genau. Das wäre für mich dann auch die Verbindung zum Thema Führung. Letztendlich in der Führung haben wir auch immer die Hierarchie, dass irgendjemand weiß, wo es lang geht. Mhm. Und wenn es uns gelingen würde, mehr auf diese Augenhöhe zu kommen, dann würden wir auch ein anderes Arbeitsklima, dann würden wir wirklich eine lebendige Arbeitskultur bekommen, wo die Menschen sich auf Augenhöhe und von Herz zu Herz, von der Liebe getragen, begegnen könnten. Ja. Und das wäre eigentlich eine Zielsetzung.
Ja, ja. Mhm. Es ist dann verführerisch natürlich von der Liebe getragen. Sie müssen sich nicht verlieben ineinander. Nee. Aber sie müssen angeschlossen sein an diese Grundliebe. Mhm. Und ich kann niemandem beschreiben, wie leicht das Leben wird, wenn man an der Hand der Liebe geht. Mhm. Immer im Vertrauen, dass was immer geschieht, stimmt. Mhm. Ich brauche nur nach bestem Wissen und Gewissen durchzugehen.
Das ist eigentlich einfach auch ein Ja zum Leben.
Ja, völlig richtig. Ein kontinuierliches Ja zum Leben im Namen der Liebe.
Genau, das ist cool. Mhm. Danke. Ja, vielen Dank. Es war ein sehr berührendes Gespräch. Wir haben schon die Zeit einigermaßen überzogen.
Oh je.
Aber es war so spannend, dass ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich gerne diese längere Zeit nehmen und dir zuhören. Vielen Dank.
Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.thechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@thechangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.